Wir haben es schon gehört. Wir feiern Pfingsten, den Geburtstag der Kirche. Aber was ist Kirche eigentlich? Was ist Gemeinde? Ist es unser schönes Gebäude? Ist es vielleicht ein religiöses Konzept? Der ein oder andere denkt vielleicht an ein riesiges Wirtschaftsimperium. Oder ist es vielleicht doch eher irgendwie verstaubte Tradition längst vergangener Tage? Und ich frage dich, was ist für dich Kirche, was ist Gemeinde für dich, was verbindest du damit? Und jeder von uns macht so seine eigenen Erfahrungen mit Gemeinde. Und leider muss man sagen, sind nicht alle Erfahrungen, die wir machen, gute. Und immer wieder höre ich das in Gesprächen mit ganz unterschiedlichen Leuten. Gott ist okay, aber mit Kirche will ich nichts zu tun haben. Das Image ist angekratzt. Warum? Weil nicht immer das drinnen ist, was draußen draufsteht. Und ich glaube, das ist das, was Menschen am meisten stört an Kirche, an Gemeinde, weil nicht immer das drinnen ist, was draußen draufsteht. Aber was ist die Idee von Gemeinde? Worum geht es bei Kirche? Und genau um diese Frage wollen wir uns in den nächsten Wochen beschäftigen und in der neuen Predigtreihe, die auch Joachim angekündigt hat, nämlich Gemeinde in Bewegung. Und wir schauen uns in den nächsten Wochen verschiedene Bewegungen an, die Gemeinde beschreiben. Und heute geht es um die erste Bewegung, nämlich die Bewegung von oben, da, wo die Gemeinde herkommt. Und wir nutzen für diese Predigtreihe die Apostelgeschichte. Wir schauen also uns die Apostelgeschichte an, das biblische Buch, das von der Entstehung, von den Anfängen der Gemeinde berichtet. Und ich wünsche mir für dich und für mich, dass wir neu begreifen, dass es neu in unser Herz rutscht, was Gott sich mit seiner Gemeinde gedacht hat. Nicht, was wir uns vorstellen, nicht, was wir uns wünschen, sondern was Gott sich damit gedacht hat. Und bevor ich einsteige heute in unser erstes Thema, nehme ich uns ganz kurz rein in einen kleinen Exkurs. Wir schauen uns die Apostelgeschichte an und deshalb möchte ich euch gerne ganz kurz ein paar Eckdaten zur Apostelgeschichte geben. Ich hoffe, man kann es lesen. Der Name Apostelgeschichte leitet sich ab vom griechischen Praxeis Apostolon, das heißt im Deutschen wörtlich übersetzt die Taten der Apostel. Und wer die Apostelgeschichte kennt und gelesen hat, weiß, es geht ganz viel um das, was die Apostel tun und wie sie die Gemeinde aufbauen. Aber wenn man genau hinschaut, müsste es eigentlich anders heißen, nämlich die Taten des Heiligen Geistes durch die Apostel. Und wenn es ein Buch der Bibel gibt, wo es um den Heiligen Geist geht, dann ist es vor allem die Apostelgeschichte. Denn da wird beschrieben, wie der Heilige Geist Gottes Gemeinde baut. Der Autor ist Lukas, ein Arzt, ein Historiker, ein Begleiter von Apostel Paulus. Und auf ihn geht das sogenannte lukanische Doppelwerk zurück. Also Lukas hat nicht nur die Apostelgeschichte geschrieben, er hat auch das Lukas-Evangelium geschrieben. Beide Bücher stammen von ihm und das wird vor allem an einem Aspekt deutlich, nämlich, dass beide Bücher einem gewissen Theophilus gewidmet sind. Könnt ihr nachlesen, direkt in den ersten Versen von Lukas und in den ersten Versen von Apostelgeschichte drückt Lukas das aus dort, dass es also einem gewissen Theophilus gewidmet ist. Wir wissen nicht, wer es ist, es gibt keine historischen Quellen über ihn, aber sehr wahrscheinlich wird es ein hochrangiger römischer Beamter sein. Und das war früher üblich, dass man Schreiben nicht übrigens mit seinem eigenen Namen unterschrieben hat, ja, also das Buch von Klaus Haubold, sondern man hat Briefe und Schriften eher anderen Menschen gewidmet, um über andere Menschen sozusagen Verbreitung zu finden. Und deshalb wahrscheinlich hier Theophilus. Ich weiß nicht, in welchem Verhältnis er zu Lukas stand, aber die Apostelgeschichte ist ihm gewidmet. Und das Anliegen von Lukas war, einen ganz sorgfältigen Bericht zu schreiben über die Entstehung, über die Anfänge der Gemeinde. Und das schreibt er dann auch im Lukas-Evangelium, dass er ganz akribisch nachgeforscht hat und es ihm war ihm wirklich wichtig, dass er historisch korrekt und sauber bleibt. Und das kann man auch für die Apostelgeschichte voraussetzen. Also das war Lukas wichtig. Und er hat viele Zeitzeugen befragt, er war mit Paulus selbst unterwegs, also er hat selbst erlebt, wie die Gemeinde entstanden ist und hat dann sozusagen die erste Kirchengeschichte der Welt geschrieben, die die ersten 30 Jahre der Gemeinde umfasst. Also bis etwa oder um etwa 62 nach Christus ist die Apostelgeschichte entstanden. Das ganz kurz zur Einführung als Exkurs. Um dieses Buch wollen wir oder mit diesem Buch wollen wir uns in den nächsten Wochen beschäftigen. Also steigen wir ein in die Geschichte der Gemeinde. 3 Jahre war Jesus mit seinen Jüngern, mit seinen Freunden unterwegs. 3 intensive Jahre und mit Jesus haben sie verrückte Sachen erlebt, sie haben spektakuläre Sachen erlebt, sie haben zutiefst berührende Momente gehabt und total heilige Momente, wo sie gemerkt haben und wo sie es bekennen, ja, du bist der Sohn Gottes. 3 intensive Jahre mit Jesus. Ich sage euch, ich würde so gerne tauschen mit den Jüngern, um wirklich nur einen einzigen Tag mit Jesus unterwegs zu sein. Natürlich weiß ich, Jesus ist da und so weiter, aber ihr versteht mich. 3 Jahre waren sie mit Jesus unterwegs und man kann sagen, es wurde ihnen nie langweilig, weil bei Jesus musste man jeden Tag mit irgendwelchen verrückten Dingen rechnen. Und nur mit einer Sache haben sie nicht gerechnet, nämlich, und wer Ostern hier war, der hat das mitbekommen, dass Jesus sterben würde. Das hatten die nicht auf dem Schirm. Und ganz frisch sind noch diese grausamen Eindrücke, diese Erfahrung, die sie da gemacht haben am Kreuz, als sie ihren Freund und Meister grausam hingerichtet haben. Und ich glaube, das muss der absolute Tiefpunkt in ihrem Leben gewesen sein. Ja, mit einem Mal stürzt ja ihre Vision, ihr Traum, ihr Ziel wie so ein Kartenhaus in sich zusammen. Aber dann, 3 Tage später, ändert sich wieder völlig die Situation. Jesus lebt und das ändert alles. Und damit auf diese Frage, die ich am Eingang gestellt habe, was ist die Idee von Gemeinde? Was ist Gottes Absicht mit Gemeinde? Auf diese Frage möchte ich eine erste Antwort geben. Und diese Antwort möchte ich dir ganz persönlich zusprechen. Nämlich die Idee von Gemeinde ist, die Gemeinde existiert, weil Gott dich liebt und sich nach dir sehnt. Und das möchte ich dir voran einmal so ganz persönlich zusprechen. Das ist die Idee von Gottes Gemeinde. Die Gemeinde existiert, weil Gott dich liebt und sich unglaublich nach dir sehnt. Wo bist du? Ruft Gott nach dem Sündenfall, als er durch den Garten Eden geht und seine geliebten Schöpfe sucht. Wo bist du, Adam, und wo bist du, Eva? Und ihr Lieben, diese Frage, wo bist du, hat bis heute nicht aufgehört. Bis heute hat Gott nicht aufgehört, diese Frage zu stellen, wo bist du? Und diese Frage zieht sich wie ein roter Faden durch die ganze Bibel. Und in dieser Frage, wo bist du, wird Gottes Liebe und Gottes Sehnsucht zu uns Menschen, zu dir sichtbar. Wo bist du? Und es gibt ein ganz tolles Zitat von Augustinus, eines meiner Lieblingszitate, das diese Frage auf den Punkt bringt. Augustinus sagt, die Sehnsucht Gottes ist der Mensch. Die Sehnsucht Gottes ist der Mensch. Und ich frage dich, ist dir bewusst, dass du Gottes Sehnsucht bist? Ist dir bewusst, dass Gott nach dir gesucht hat? Dass er der gute Hirte ist, der seine 99 Schafe zurücklässt und sich auf die Suche macht nach diesem einen Verlorenen? Und ich muss daran denken, an das, was du vorhin gesagt hast, Helene, als du uns hineingenommen hast, in euren Plan, jetzt in die Ukraine zu fahren. Gott ist der, der seine 99 Schafe zurücklässt, um diesen Kindern dort in der Ukraine, die von aller Welt vergessen sind, nachzugehen. Und wir würden vielleicht sagen, ganz lapidar, was soll's, ein bisschen Schwund ist immer. Aber nicht bei Gott. Er geht jedem nach, und scheut keine Kosten und Mühen. Und deshalb sendet er ja seinen Sohn Jesus Christus. Und Jesus selbst, der ja sagt über seinen Auftrag, ich bin gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Um unsere Beziehung, die da im Garten Eden kaputt gegangen ist, zu heilen. Und zu retten und zu versöhnen, weil wir es selbst nicht können, weil wir die Beziehung zu Gott nicht von unserer eigenen Kraft heraus retten können. Und ihr Lieben, das ist der erste Gedanke, den ich uns mitgeben möchte heute an Pfingsten, am Geburtstag der Gemeinde. Deshalb existiert die Gemeinde, nicht um irgendwelche alten Traditionen zu pflegen, nicht um irgendwelche Pflichten und Regeln zu erfüllen. Nein, weil Gott dich und mich so sehr liebt und sich so sehr nach uns sehnt, dass er alle Hebel in Bewegung setzt, um uns zu suchen und zu retten. Und das nur als kleiner Seitenhieb oder als kleine Merkhilfe, bevor wir uns das nächste Mal wieder beschweren, was alles in der Gemeinde so alles blöd ist und uns nicht passt. Lasst uns lieber innehalten. Lasst uns auf die Knie gehen und uns in Erinnerung rufen, dass es Gottes Gemeinde ist. Und keine Frage, es ist wichtig, dass wir uns Gedanken machen über das Gemeindeleben, dass es zu uns passt, dass es gut funktioniert. Aber entscheidend ist nicht, was ich mir wünsche. Entscheidend ist, dass Gottes Liebe in unserer Mitte siegt, gewinnt, aufstrahlt, hell leuchtet. Und wo uns diese Liebe fehlt, da sollten wir auf die Knie gehen und um diese Liebe beten. Und bitten, dass Gott uns neu mit dieser Liebe erfüllt. Ihr Lieben, das ist Gemeinde, weil Gott uns so sehr liebt und sich so sehr nach dir und nach mir sehnt. Und wenn Gemeinde diese Liebe und diese Sehnsucht Gottes nicht mehr ausstrahlt, dann haben wir ein Problem. Dann ist nicht das drinnen, was draußen eigentlich draufsteht. Deshalb existiert Gemeinde. Sie ist Gottes Liebesbewegung von oben herab in unsere Welt hinein. Sie ist sein Ruf in unsere Welt. Wo bist du? Wo er Menschen nachgeht und sie sucht. Sie steht für seine Sehnsucht zu uns Menschen. Das ist der erste Gedanke, den ich uns mitgeben möchte. Gemeinde existiert, weil Gott dich liebt und sich nach dir sehnt. Und kehren wir zur Apostelgeschichte zurück. Also zu Jesus und seinen Freunden nach der Auferstehung. Und Jesus nimmt sich nach der Auferstehung Zeit für seine Freunde. Und zwar nur für seine Freunde. Es gibt keine öffentlichen Auftritte mehr. Er bleibt im Verborgenen und er begegnet nur noch denen, die zu ihm gehören, die ihm sein Leben anvertraut haben, seinen Freunden, seinen Jüngern. Und er nutzt diese 40 Tage, ja, zwischen Auferstehung und Himmelfahrt, um sie zuzurüsten, um sie zu ermutigen, um ihnen all das mit auf den Weg zu geben, was sie brauchen in Zukunft. Nämlich dann, wenn er sich von ihnen verabschieden muss, um zurückzukehren zu seinem Vater. Und es ist die Zeit gekommen. Die Zeit gekommen, um Abschied zu nehmen. Und natürlich, also ich stelle mir die Jünger vor, Jesus ist da mit seinen Jüngern zusammen und Jesus offenbart ihnen, liebe Leute, ist euch bewusst, dass ich demnächst gehen muss. Ich werde zurückkehren zu meinem Vater. Und natürlich fragen sich die Jünger, wieso? Was hat das für einen Sinn? Warum willst du uns jetzt verlassen? Was wird aus uns, wenn du weg bist? Dann ist doch alles aus und vorbei. Du bist doch unser Lebenssinn. Deshalb sind wir doch die, die wir heute sind, weil du uns zu dem gemacht hast. Warum willst du uns jetzt verlassen? Und die Jünger sind traurig, sie sind bestürzt. Und jeder, der sich von einem geliebten Menschen schon mal verabschieden musste, weiß, das ist nicht leicht. Und ich weiß nicht, hast du dich schon mal von jemandem verabschiedet, den du wirklich liebst und wo du weißt, den werde ich nicht mehr wiedersehen. Also zumindest nicht auf unserer Welt. Es ist, als würde man einen Tod sterben. Das passiert uns immer dann, wenn wir geliebte Menschen beerdigen müssen. Wenn wir uns ein letztes Mal endgültig verabschieden müssen. Und genau so ergeht es gerade hier in diesem Moment seinen Jüngern, die sich von Jesus verabschieden müssen, weil er zurückgeht zu seinem Vater. Bestürzt, traurig. Aber Jesus sieht sie und er sieht ihre Traurigkeit und er spricht ihnen zu, liebe Freunde, seid nicht traurig. Und ich sage euch hiermit zu, nichts ist vorbei. Im Gegenteil, das hier ist erst der Anfang. Jetzt erst geht es richtig los. Wir lesen in der Apostelgeschichte 1, 4 und 5. Und bei einer dieser Begegnungen, als sie gerade aßen, sagte er, bleibt hier in Jerusalem, bis der Vater euch sendet, was er versprochen hat. Erinnert euch, ich habe schon mit euch darüber geredet. Johannes hat mit Wasser getauft, doch schon in wenigen Tagen werdet ihr mit dem Heiligen Geist getauft werden. Ihr Lieben, am Anfang der Gemeinde steht dieses Versprechen, diese Verheißung. Jesus sagt zu seinen Jüngern, ich habe meinen Auftrag erfüllt. Es ist vollbracht, ruft er am Kreuz. Jetzt gehe ich zurück zu meinem Vater, aber habt keine Angst, ihr bleibt nicht allein zurück, ihr seid nicht allein. Ich werde durch den Heiligen Geist bei euch sein. Ich werde euch nicht verlassen. Und an einer anderen Stelle sagt er einmal, es ist das Beste für euch, dass ich fortgehe, denn wenn ich nicht gehe, wird der Ratgeber oder auch Tröster, der Parakletos, nicht kommen. Wenn ich jedoch fortgehe, wird er kommen, denn ich werde ihn zu euch senden. Ja, mit anderen Worten, ich muss gehen. Ich muss mich leider von euch verabschieden, so schwer es euch fällt und so traurig ihr seid. Aber ich muss gehen, damit der Heilige Geist kommen kann, um Gottes Liebesbewegung in Gang zu setzen. Das ist der Grund. Aber ich sage euch zu, und das sind auch die letzten Worte in Matthäus, ich werde immer bei euch sein bis zum Ende aller Tage. Und zwar durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist Christus bei uns, unter uns, hinter uns, in uns. Und ich weiß nicht, wie es dir damit geht, mit dem Heiligen Geist. Aber immer wieder erlebe ich das in Gesprächen, dass es da gewisse Vorbehalte gibt. Und ich kenne das von mir selbst. Ich bin in Kreisen aufgewachsen, wo es immer so eine gewisse Skepsis gegenüber dem Heiligen Geist gibt. Also mit Gott Vater kann man wunderbar, ja? Also damit kommen wir klar. Und mit Gott Sohn natürlich auch. Aber Heiliger Geist, ja, wer ist das? Was fange ich mit dem an? Was macht der eigentlich? Ist das nicht alles ein bisschen spooky, huibu und so? Also da herrschen wirklich Vorbehalte gegenüber dem Heiligen Geist. Wofür braucht man ihn überhaupt? Und Jesus gibt hier die Antwort, ein paar Verse weiter, Vers 8. Aber wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist, und jetzt kommt's, werdet ihr seine Kraft, darum geht's, werdet ihr seine Kraft empfangen und dann werdet ihr den Menschen auf der ganzen Welt von mir erzählen, in Jerusalem, in ganz Judäa, in Samaria, bis an die Enden der Erde. Deshalb kommt der Heilige Geist, damit Gottes Kraft bei uns ist. Und damit komme ich zur zweiten Antwort auf diese Frage. Was ist eigentlich die Idee von Gemeinde? Die Idee von Gemeinde ist, oder die Gemeinde existiert, weil Gott selbst sie ins Leben gerufen hat und in ihr lebt. Weil Gott selbst sie ins Leben gerufen hat und in ihr lebt. Und du kennst gleich die Werbung, wer hat's erfunden? Diese Schweizer Werbung. Und nein, es waren nicht die Schweizer, die die Gemeinde erfunden haben. Auch sonst kein Mensch. Das wird uns ja manchmal vorgeworfen. Ja, das ist irgendwie eine Erfindung von irgendwelchen Leuten in dunklen Hinterzimmern, um uns das Geld aus der Tasche zu knüpfen. Nein. Gemeinde ist Gottes Erfindung. Es ist Gottes Liebesbewegung, die von oben herab herunterkommt zu uns, direkt aus Gottes Thronsaal. Von seiner Schaltzentrale, von Gott selbst ins Leben gerufen. Und es ist der Heilige Geist, der mit Kraft kommt und der diese Liebesbewegung zu uns in unsere Welt gebracht hat. Und der Heilige Geist, und das ist der Grund, warum wir den Heiligen Geist brauchen, und der Heilige Geist selbst ist der Beweger, der die Gemeinde am Leben hält und immer weiter ausbreitet. Also wofür brauchen wir den Heiligen Geist? Und diese Frage ist so absurd, als würde man stellen, wofür brauche ich eigentlich mein Herz? Der Heilige Geist ist unser Motor. Der Heilige Geist ist der, der uns in Bewegung setzt. Der Heilige Geist ist der Pulsschlag, der deutlich macht und an dem man ablesen kann, ob du noch lebst oder tot bist. Er allein macht die Gemeinde lebendig. Und im Umkehrschluss bedeutet das, ohne den Heiligen Geist können wir geistlich nicht leben. Genauso wie wir ohne unser Herz nicht leben können. Nimm dir dein Herz heraus und du bist tot. Übertrag diesen Gedanken auf die Gemeinde. Ohne den Heiligen Geist kann Gemeinde nicht existieren. Ohne Motor kann dein Auto nicht fahren. Ohne Akku kannst du nicht telefonieren. Und so ist es mit der Gemeinde, die versucht, ohne den Heiligen Geist klarzukommen. Die bleibt einfach stehen. Passiert sich nicht. Passiert nichts. Tut sich nichts. Und so sehr wir uns auch bemühen und abmühen und abstrampeln und versuchen, irgendwas zu bewegen, wenn der Heilige Geist nicht der ist, der uns bewegt und antreibt, wird nichts passieren. Und König Salomon bringt das einmal in Psalm 127 ganz humorvoll auf den Punkt und er sagt, wenn der Herr nicht das Haus baut, ist die Arbeit der Bauleute vergeblich. Wenn es nicht Gott selbst ist, der an seiner Gemeinde baut, dann können wir uns abmühen und abstrampeln, es wird nichts passieren und wir werden uns nicht bewegen. Und ganz ehrlich, eigentlich ist diese Erkenntnis, als ich die mal hatte irgendwann, ist genau diese Erkenntnis für mich total befreiend. Es ist mein Trost, wenn ich wieder merke, in der Gemeinde, da knirscht es, da läuft nicht immer alles rund, da menschelt es. Und dann sage ich Gott ganz offen und ehrlich, Gott, es ist deine Gemeinde, du trägst die Verantwortung. Es ist nicht meine und nicht unsere Gemeinde. Gott ist der Herr der Gemeinde. Und es liegt an ihm, dass er Gemeinde baut. Und genauso auf der anderen Seite kann ich auf die Knie gehen und sagen, bei all dem Segen, den wir erleben, bei all der Fülle und bei all den Früchten, die wir ernten dürfen, dann muss ich mir immer wieder neu bewusst werden, ganz demütig, Klaus, es ist nicht, weil du so ein toller Hecht bist. Und es liegt nicht an dir, wenn die Gemeinde blüht. Sondern es ist Gott und es ist Gottes Verdienst. Er baut seine Gemeinde und er lädt uns ein, mitzubauen. Und er adelt uns damit, an seinem Projekt mitwirken zu dürfen. Die Gemeinde existiert, weil Gott selbst sie ins Leben gerufen hat und in ihr lebt. Und wenn du Gott suchst und Gott begegnen möchtest, dann ist die Gemeinde der Ort, wo du Gott findest, weil Gott in der Gemeinde lebt. Das ist das, wie er sich hier auf unserer Welt durch seine Liebesbewegung zeigt. Aber ich möchte jetzt nochmal praktisch werden. Was bedeutet das für mein Leben? Was hat das mit dir zu tun, mit mir und dir? Und natürlich, die erste Antwort ist ganz klar. Jeder versteht, Gott liebt dich und Gott sehnt sich nach dir. Aber diese zweite Antwort, weil Gott selbst sie ins Leben gerufen hat und in ihr lebt, möchte ich jetzt durch einen dritten Gedanken vertiefen. Kehren wir zurück zur Apostelgeschichte. Und da heißt es, nicht lange nachdem er das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen in den Himmel aufgehoben und verschwand in einer Wolke. Jesus geht zurück zum Vater. Und als das geschah, befanden sich die Apostel auf dem Ölberg, etwa einen Kilometer von Jerusalem entfernt. Und dann, nun kehrten sie zurück und gingen in den im oberen Stock gelegenen Raum, in dem sie sich auch sonst aufhielten. Und dann, und das ist das Entscheidende, und sie alle kamen regelmäßig zum Gebet zusammen. Oder ich sage es mit den Worten von Luther, diese alle hielten einmütig fest im Gebet. Da ist also dieser Standort in Jerusalem, wo sie sich immer aufhalten, gerade jetzt in diesen Unruhen um Jesu Hinrichtung und so weiter, dort haben sie eine Basis aufgebaut. Und Jesus sagt ihnen, jetzt eilt nicht alle davon. Ja, wie die Reaktion war, als Jesus gestorben war. Alle gehen irgendwie zurück in ihre Berufe, zurück in ihre Heimat und so weiter. Nein, er sagt, bleibt hier in Jerusalem und geht und wartet, bis ich euch in wenigen Tagen den Heiligen Geist sende, den Tröster. Haut nicht ab in alle vier Himmelsrichtungen, sondern wartet. Und ihr Lieben, das ist ein geistliches Grundprinzip, nämlich auf Gott zu warten. Nicht rastlos den ganzen Tag durchs Leben zu rennen, sondern immer wieder anzuhalten und zu warten. So wie die Jünger. Gott sagt ihnen, haut nicht ab, bleibt in Jerusalem. Und was tun sie? Sie warten. 10 Tage lang verbringen sie Zeit im Gebet. Und sie beten, dass der Heilige Geist bald kommt. Und im Gebet öffnen sie sich für sein Wirken. Und sie öffnen sich und bereiten sich auf das vor, was noch kommen wird. Und sie beten. Und sie beten. Und vielleicht haben sie auch gefastet, ich weiß es nicht. Und sie beten. Und 10 Tage später, offen für Gottes Wirken, in voller Erwartung, dass er jetzt kommt, passiert ist. Und Joachim hat vorhin kurz die Worte schon vorgelesen, deshalb werde ich den Bericht nicht noch einmal lesen. Nämlich, als der Heilige Geist kommt. Und da wird berichtet, dass es ein großes Brausen gab und ein heftiger Wind fegt durch und plötzlich kommen so kleine Feuerzungen und setzen sich auf ihre Köpfe und dann fangen sie an, in fremden Sprachen zu sprechen und sie beginnen, erfüllt vom Heiligen Geist, und das ist ganz wichtig, erfüllt vom Heiligen Geist, beginnen sie, Gottes Liebesbotschaft zu verkünden. In unterschiedlichen Sprachen. So dass jeder in Jerusalem das verstehen kann, nämlich diese Botschaft, die Gott sagt, ich liebe dich und ich habe so eine Sehnsucht zu dir. Das ist die Botschaft, die sie dann verkünden. Und jeder hört diese Botschaft in seiner ihm vertrauten Muttersprache. Und das finde ich so faszinierend. Gott spricht uns in unserer Muttersprache an. Er liebt dich und er sehnt sich nach dir. Und diese Bewegung, und wenn wir die Apostelgeschichte weiterlesen, nimmt Fahrt auf und sie breitet sich aus in der ganzen Welt. Ah ja, das habe ich jetzt übersprungen. Hier ist der Heilige Geist, der kommt. Und alle Anwesenden wurden vom Heiligen Geist erfüllt. Und diese Bewegung, diese Liebesbewegung Gottes, die sich Gemeinde nennt, nimmt Fahrt auf und breitet sich in der ganzen Welt aus. Und heute sind mehr als 2 Milliarden Menschen, die sich offiziell zum Christentum bekennen. Unglaublich, unvorstellbar. Aber alles hat hier, da in Jerusalem, in diesem Haus angefangen. Pfingsten ist die Geburtsstunde der Gemeinde, dieser Liebesbewegung Gottes, die von oben herunterkommt, um Menschen zurückzuführen in Gottes liebevolle Beziehung und Gegenwart. Und damit komme ich zur dritten und letzten Antwort auf diese Frage, was ist eigentlich die Idee von Gemeinde? Die Antwort lautet, die Gemeinde existiert, damit du mit und aus Gott leben kannst. Die Gemeinde existiert, damit du mit und aus Gott leben kannst. Und die Gemeinde ist der Raum bei uns, wo wir mit Gott leben. Und deshalb kommt unser Glaube an Gemeinde nicht vorbei. Wer meint, er könne sein Glauben ohne Gemeinde bestreiten, wird scheitern, wird vor die Wand fallen, weil nämlich Gott in der Gemeinde zu finden ist. Was bedeutet das? Und du kannst es dir denken, natürlich bedeutet es nicht unser schönes Gemeindezentrum. Und es steht ganz klar und Gott sagt das, ich wohne nicht in Tempeln und Häusern. Und es geht auch nicht um sonst irgendwelche anderen Orte, Wallfahrtsorte, zu denen wir pilgern müssen, um Gott zu begegnen. Und so schön unser Gemeindezentrum auch ist und so sehr es auch genutzt wird, das ist nicht Gemeinde. Gemeinde bedeutet, was in Apostelgeschichte 2, Vers 4 steht. Und damit könnte man Gemeinde auf den Punkt bringen und alle Anwesenden wurden vom Heiligen Geist erfüllt. Das ist im Grunde genommen die Definition von Gemeinde. Es sind Menschen, die vom Heiligen Geist in Besitz genommen werden und erfüllt wurden. Die Gemeinde sind Menschen. Menschen wie du und ich, Menschen, die sich auf Jesus eingelassen haben und mit ihm leben. Und das ist das Hauptkennzeichen eines Christen, nämlich der Heilige Geist in uns, in dir und mir. Ist dir bewusst, dass du Gemeinde bist, wenn der Heilige Geist in dir lebt? Gemeinde bedeutet Christus in uns. Wenn Gott in uns wohnt, wenn unser Leib der Tempel des Heiligen Geistes ist und wenn es das Anliegen des Heiligen Geistes ist, uns ganz und gar zu erfüllen und in Besitz zu nehmen und durch uns in die Welt hinein seine Liebe fließen zu lassen. Du bist ein Teil dieser Liebesbewegung. Wenn Gott von oben seine Liebe ausschüttet, durch dich heraus, durch dich oder in dich hinein, um damit auch andere Menschen mit seiner Liebe zu erreichen. Und Jesus sagt das in diesen wunderbaren Worten, aus euch werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. Das ist die Liebe, die Jesus ausgeschüttet hat durch den Heiligen Geist in uns hinein, um sie zu verbreiten, zu verstreuen, um verschwenderisch damit umzugehen. Und überall auf der Welt, wo Menschen sich auf Jesus einlassen, passiert genau das. Der Heilige Geist kommt in ihr Leben und sie werden ein Teil von Gottes globaler Liebesbewegung. Erfüllt mit seiner Liebe, ausgestattet mit seiner Kraft, mit seinen Gaben, berufen, seine Liebe weiterzutragen zu anderen Menschen. Das ist Gottes Liebesbewegung. Du bist ein Teil seiner Liebesbewegung. Aber jetzt kommt der Knackpunkt und du fragst dich, da gibt's doch sicher ein Aber. Weil jeder von uns kennt das, das geistliche Leben ist manchmal echt schwierig. Und es gibt so Durststrecken, wo ich nicht den Eindruck habe, dass Gott bei mir ist. Und wo ich nicht den Eindruck habe, dass ich erfüllt bin, ja, mit seiner Liebe und mit seiner Kraft und ausgestattet losstiefeln kann, um Menschen zu erreichen. Nein! Und ich glaube, das ist eines der größten Nöte, zumindest erlebe ich das, bei ganz, ganz vielen Menschen in ihrem geistlichen Leben, dass sie eben so wenig von Gott erleben im Leben. Und dass sie so wenig von ihm haben. Ich weiß nicht, wie es dir geht und wo du gerade stehst. Und vielleicht liegt's an unserer Welt im Westen, dass wir so satt sind und dass wir alles haben und dass wir Gott eigentlich nicht brauchen. Ich weiß nicht, wo du stehst. Ob du satt bist, und ich beziehe mich auf die Predigt von letzter Woche, ob du in Gott satt bist oder ob du Hunger hast. Und es gibt die Unterscheidung in der Theologie, und das könnt ihr nachlesen gerne, ich werde es jetzt nicht tief entfalten. Es gibt die Unterscheidung zwischen dem, dass der Heilige Geist in dir wohnt als Christ. Das ist dein Kennzeichen als Christ. Und wenn du mit Jesus unterwegs bist, ist der Heilige Geist in dir, komme was wolle. Aber es bedeutet nicht automatisch, dass du immer voll erfüllt bist. Erfüllt sein ist etwas Dynamisches. Es ist etwas, was in Beziehung zu Gott geschieht. Und wir werden Zeiten erleben, wo wir voll sind, und wir werden Zeiten erleben, wo wir leerer sind, und wir werden Zeiten erleben, wo wir vielleicht durch Durststrecken gehen und uns nach seiner Fülle sehnen. Erfüllt sein bedeutet, wie es in dieser Jahreslosung auch schön heißt, aus der Quelle des Lebens, aus Gott selbst zu leben, zu ihm zu kommen und von ihm zu trinken und zu essen. Und das haben wir nicht immer hundertprozentig in uns. Sondern das ist das, was in Beziehung zu Gott passiert. Und deshalb frage ich dich, wo stehst du gerade? Bist du satt in Christus oder hungerst du? Wo stehst du? Und die Frage dann, wie können wir unseren Hunger stillen? Wie werden wir mit dem Heiligen Geist erfüllen? Und jetzt wird's praktisch. Danke, dass ihr mir so lange gefolgt habt. Und ich werde auch gleich landen. Und ich möchte euch zwei Prinzipien vorstellen zum Schluss. Das eine Prinzip nenne ich das Paddelboot-Prinzip. Und ich habe darüber geschrieben, lebe aus deiner eigenen Kraft und du bleibst garantiert kraftlos und leer. Und wer diese beiden Prinzipien nochmal nachlesen möchte, ich habe so kleine Lesezeichen angefertigt und die werden nachher dann auch vorne, könnt ihr die gerne mitnehmen. Aber das Paddelboot-Prinzip, das funktioniert so. Du bist unterwegs mit deinem Paddelboot und bloß nicht stehen bleiben. Quetsche deine Zeit mit Gott irgendwo rein, wo es dir gerade passt. Das beruhigt das Gewissen. Und dann am besten immer weiter paddeln. Bete kurz dein tägliches Routinegebet, aber warte nicht darauf, dass Gott antwortet, weil du hast keine Zeit. Kurze Verschnaufpausen sind erlaubt. Stärke dich unterwegs mit den Losungen to go. Und noch ein Tipp, lass deine Paddel niemals los, verliere niemals die Kontrolle, wie turbulent die Fahrt auch ist. Du musst die Kontrolle behalten, niemals dein Paddel aus der Hand geben. Pausen natürlich nicht vergessen am Ende des Tages. Such dir einen ruhigen Ort und nimm dir Zeit für dich. Vertreibe dir die Zeit mit schönen Dingen, dass dein Tank wieder voll wird. Und schlafen nicht vergessen, ganz wichtig. Und ich hoffe, ihr habt gemerkt, dass es ironisch gemeint ist, dass es absurd gemeint ist. Lebe dein Leben, dein geistliches Leben, und ich beziehe das jetzt aufs geistliche Leben, lebe dein geistliches Leben aus deiner eigenen Kraft. Und du bleibst garantiert kraftlos und leer. Und dem möchte ich ein anderes Prinzip entgegenstellen, nämlich das sogenannte Segelbootprinzip. Lebe aus der Kraft Gottes und du erlebst seine Fülle. Und darum geht es, aus der Kraft Gottes zu leben. Und was bedeutet das? Und was jetzt kommt, ist keine technische Anleitung für eine stille Zeit oder sowas, sondern was jetzt kommt, ist eine Haltung, die ich vermitteln möchte. Eine Haltung vor Gott. Und vielleicht hilft es dir, auf der Suche nach Gott, um bei Gott anzukommen und neu aufzutanken, um bei Gott deinen Hunger zu stillen, satt zu werden. Vielleicht hilft es dir, ich weiß es nicht. Dazu möchte ich sagen, es gibt unterschiedliche Wege, natürlich bei Gott satt zu werden. Aber das Segelbootprinzip funktioniert so, bleibe stehen, suche dir einen ruhigen Ort, nimm dir Zeit und komme bei Gott zur Ruhe. Und ich betone das nochmal, was ich eben auch aus der Apostelgeschichte gesagt habe, damit beginnt das. Jesus sagt, bevor er hoch auffährt zu seinem Vater, Jesus sagt, rennt nicht weg in euren Alltag, sondern wartet. Wartet in Jerusalem. Versammelt euch, kommt zur Ruhe und richtet euch aus. Damit beginnt es, bei Gott satt zu werden. Das zweite ist, die Segel setzen, und ich nehme natürlich die Bilder aus der Schifffahrt. Wir waren jetzt vor 2 Wochen mit einigen Männern auch auf der Gemeindefreizeit und deshalb ist mir das noch ganz vor Augen. Wir waren auf einem Segelboot unterwegs. Segel setzen bedeutet, mache dir bewusst, mit wem du es zu tun hast. Öffne dich für Gottes Reden und Wirken. Und damit beginnt es mit deiner Offenheit. Und Offenheit ist eine Haltung. Die Haltung nämlich, hier bin ich, Herr. Fülle mich. Ich habe Hunger. Gib mir, was ich brauche. Segel ausrichten bedeutet, sei ganz bei Gott und sag ihm, was dich bewegt, wonach du dich sehnst und was du im Moment brauchst. Und Segel ausrichten ist etwas Tägliches. Immer wieder muss ich beim Segeln meine Segel ausrichten, so dass der Wind mich mitzieht und dass der Wind überhaupt nicht mich treiben lassen kann. Wenn meine Segel falsch stehen, komme ich nicht voran. Leben aus der Kraft Gottes bedeutet, die Segel so auszurichten, dass der Heilige Geist, und er wird ja auch als Wind beschrieben, dass der Wind Gottes durch mein Leben weht und mich in Bewegung setzt. Und wenn Flauten kommen, und die kommen, dann pack nicht deine Paddel aus und versuch selber, sondern bleib einfach stehen. Komm zur Ruhe und warte, bis der Heilige Geist kommt und prüfe, ob deine Segel richtig stehen. Und dann, das gehört auch immer dazu, die Route planen. Vertiefe dich Gottes Liebesbrief an dich, und damit meine ich die Bibel, und höre, was er dir durch sein Wort sagen möchte. Und dann zu guter Letzt, und das ist das Allerwichtigste, lasse dich vom Wind bewegen, antworte Gott mit deinem Leben und lege dein Leben in seine Hand und erlaube ihm, dein Boot zu steuern. Sich selbst sterben, das ist das Prinzip von geistlichem Wachstum. Sich selbst aufgeben, sich selbst loszulassen. Stell dir vor, du hängst irgendwo am Cliff und du, unten geht's runter und du weißt, wenn ich jetzt loslasse, sterbe ich. Und genau das bedeutet es geistlich, sich auf Gott zu verlassen. Lasse los und lass dein Leben in Gottes Hand fallen. Mit allem Ballast und allem, was dazugehört. Und was das bedeutet und wie das ganz praktisch und konkret aussehen kann, dazu darf ich jetzt einmal Frank Rohlwing nach vorne bitten. Und wenn wir schon ein wenig Überlänge haben, verzeiht es mir. Frank möchte uns einfach mal hineinnehmen, indem, wie er das ganz persönlich erlebt hat. Sein Leben mit Gott. Ich hoffe, ich greife dir jetzt nicht zu sehr vor. Einfach nur als persönliches Beispiel, wie es aussehen kann, sich bei Gott füllen zu lassen.
Ja, als Klaus mich angerufen hat, habe ich gedacht, eigentlich bin ich nicht der Richtige, um das zu sagen, weil es mir, beziehungsweise vor 4 Wochen, 5 Wochen, hätte ich super gefunden, hätte ich gesagt, ja, mache ich sofort, kann ich gut was von berichten. Und jetzt, als er mich anrief, habe ich gedacht, nee, so seit 4, 5 Wochen geht's mir eher so nach dem, und da passen deine beiden Prinzipien und die beschreiben es ganz gut, so wie mit dem Paddelboot und nicht wie mit dem Segelboot. Ich habe das vor 5, 6 Wochen sehr intensiv erlebt und davor auch ganz intensiv. Ich habe Jesus ganz intensiv erleben dürfen, weil ich ihm diesen Raum gegeben habe, weil ich erlebt habe, dass er dann etwas tun kann, wenn ich zur Ruhe komme, wenn ich warte, wenn ich mir diese Ruhezeiten nehme. Und dann kommen, aber wie das normale Leben so ist, und das kennt ihr alle auch, vermute ich mal, jeder, auf der Arbeit Dinge, die wichtig sind und getan werden müssen in privaten Umfeld, dann will man eben auch nochmal, wie du das so schön beschrieben hast, auch mal selber nochmal zur Ruhe kommen und vorkommen, und man fängt an, sich mehr und mehr um sich selber zu drehen. Und da ist es so ein bisschen so wie mit meinem kleinen bisschen Rückenproblem. Solange das alles gut geht, mache ich meine Übungen relativ regelmäßig, und irgendwann denke ich, ja, es geht ganz gut, ich könnte die mal ein paar Tage weglassen, dann wird es nicht schlimm, dann tut es aber mehr und mehr weh, und dann habe ich keine Lust mehr, was zu tun, weil es tut ja weh, wenn ich jetzt wieder was tue. Und so ähnlich ging es mir dann da auch. Also stille Zeit erstmal und die bewusste Zeit zur Ruhe zu kommen mit Gott, denke ich, läuft ja ganz gut, kannst du heute mal sein lassen. Und morgen brauchst du es auch nicht, heute kommt auch so, klar. Und mehr und mehr komme ich dahin, dass es unbewusst, und da merke ich den Widersacher ganz stark, dahin komme, dass ich selber wieder am Paddel sitze und mich abpaddle und abmühe und versuche es irgendwie hinzukriegen, Tag ein, Tag aus. Aber glücklicherweise habe ich Jesus und den Heiligen Geist, der mich dann abholt. Und wenn ich mir dann diese Zeit nehme, und die habe ich ganz intensiv tatsächlich auch heute Morgen gehabt, mich bewusst hinsetze, Gottes Wort lese und dann innehalte in dieser manchmal echt vollen und stressigen Welt, da sitze und bereit bin, auf Jesus zu hören, dann kommt der Heilige Geist und berührt mich im Herzen. Und ja, da kann ich euch aus meiner jetzt letzten 4 bis 5 Wochen und heute ganz speziell sagen, lasst uns da hinkommen, dass dieses Ich-Sterben nicht um mich drehen, nicht ich kann paddeln, sondern wir brauchen tatsächlich Jesus und den Heiligen Geist, der uns füllt mit dem Wind und der uns dann dahin bringt zu dem, was er mit uns vorhat. Darf ich das mitnehmen?
Ja. Bitte, ja. Vielen Dank, Frank, dass du uns hineingenommen hast und dein ganz persönliches Erleben, wie du ja dein Leben mit Gott führst. Und ich möchte dich ermutigen. Ich weiß nicht, wo du stehst. Und vielleicht gilt diese Frage Gottes aus dem Garten Eden heute dir, wo er dich fragt, wo bist du? Wo hast du dich vor mir versteckt? Und wo Gott dir vielleicht nachgeht und dich einlädt, Und er sagt, schau her, das Buffet ist reich gedeckt. Renn nicht vorbei zu McDonald's, wo du Fastfood kriegst, sondern komm zu mir, wo du wirklich satt und hungrig bist. Und ich weiß das aus persönlichem Erfahren, wenn man eine Durststrecke erlebt hat, dann ist es manchmal echt eine Überwindung, sich hinzusetzen und diesen Ort zu suchen und zur Ruhe zu finden und bei Gott anzukommen. Weil sich alles irgendwie dagegen sträubt. Und natürlich möchte der Teufel nicht, dass wir Zeit mit Gott verbringen. Aber überwinde diese Widerstände und gehe zu Gott und komm bei ihm an und zur Ruhe und tanke auf und werde satt. Ich möchte jetzt gerne ein Gebet sprechen und ich lade jeden ein, dazu aufzustehen. Und egal, wo du gerade stehst, ich möchte dich herausfordern, mach es für dich fest, diese Entscheidung. Ja, ich will zu Gott kommen. Ich will bei ihm zur Ruhe kommen. Ich will bei ihm auftanken. Und es beginnt mit dieser Entscheidung und die Zeit, die ich mir nehme. Ich bete. Jesus, heute an Pfingsten danken wir dir von Herzen, dass du den Heiligen Geist geschickt hast als Liebesbewegung in unsere Welt hinein. Danke, dass du uns überschüttest mit deiner Liebe und du bist nicht geizig. Und du willst uns erfüllen und ausfüllen und so überfüllen, dass diese Liebe auch andere Menschen erreicht. Und gleichzeitig erleben wir, dass wir das gerade oft nicht erleben. Und du siehst unseren Hunger, du siehst unseren Durst und unsere Sehnsucht nach dieser Liebe. Und ich bitte dich für jeden Einzelnen, der heute hier ist, dass du uns ganz nah zu dir ziehst, in deine Gegenwart, an deine Quelle, an deinen Tisch, wo wir satt werden. Und ich bitte dich für jeden Einzelnen, dass du uns hilfst, all das abzulassen und loszulassen, unsere Prioritäten so zu verändern, dass wir wirklich einen Raum und Zeit finden, bei dir anzukommen und zur Ruhe zu kommen. Und dass du uns vergibst, wo wir gegen dich gesündigt haben. Und dass du uns vergibst, dass wir so oft vor dir wegrennen. Und dass du uns frei machst von Bindungen und Dingen, die uns von dir abhalten möchten. Ja, und dass wir völlig frei zu dir kommen, um bei dir satt zu werden und aufzutanken. Und das bitte ich dich, für jeden Einzelnen, der hier da ist, dass Gott dich reich segnet, dass Gott zu dir kommt, dass er dich umarmt, dass er dich in seine Gegenwart zieht, dass er dich reich füllt, so wie du es vielleicht noch nicht erlebt hast. Und vielleicht hast du ihn noch gar nicht kennengelernt, so gilt dir heute die Einladung. Hast du Hunger, hast du Durst, dann geh nicht hungrig nach Hause, sondern bleibe hier und lass dich füllen von Gott. Und schenk dir von Jesus ein neues Leben, eine neue Identität. Und wir werden gleich hier vorne Leute haben, die dich segnen, die für dich beten. Und nutz diese Gelegenheit und komm zu diesen Menschen und lass für dich beten. Und finde Jesus und lass dich erfüllen. Herr, und das bitten wir dich in deinem Namen. Amen.